ARD Sounds.
Also ganz ehrlich, liebe Zuhörer, man könnte schlechtere Jobs haben, als im Garten zu stehen und sich heute einem schönen Thema zu widmen, gleich die Schaufel und Schere zu schwingen und dabei noch in netter Begleitung von Thomas Balzer zu sein. Also ich glaube, ich habe bei meinem Job alles richtig gemacht.
Unbedingt. Und das denke ich auch. Beruf kommt ja auch von Berufung, ne? Und ich glaube, das passt bei uns beiden einfach wirklich. Und das ist das Schöne an der Sache, dass man jeden Tag bewusst genießt, gerade im Garten. Und wenn die Sonne noch scheint, die Hummeln fliegen und man gut gelaunt dort steht, dann kann man doch nur sagen, alles richtig gemacht.
Absolut. Da würde ich nicht widersprechen. Mhm. Ist einfach jetzt die schönste Zeit für Gärtnerei. Man kann sich draußen ein bisschen austoben, kann kreativ sein, kann Beete neu gestalten. Für mich ist es einfach so ein bisschen so Gehirnjogging. Also man schaltet mit dem Kopf ab,
ja, das stimmt,
geht raus, lässt den Alltag hinter sich und macht das Gärtnerin an. Man nimmt sich 1 bis 2 Stunden Zeit und schon ist alles schön.
Und es ist ein dynamischer Prozess im Garten. Jedes Jahr ist anders, die Witterung ist anders, die Pflanzen reagieren nicht so, wie man das möchte. Der Gärtner ist mal schlechter drauf, mal besser. In der Regel ist er immer gut drauf. Und das macht es ja auch so interessant, ne? Dass man sich immer auf neue Dinge einstellen kann. Und nichts ist so beständig wie der Wandel. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung im Garten, die besonders schön ist und auch Spaß macht.
Ja, und heute werden wir ganz viel Spaß haben mit der Rose, genau, bzw. dem Rosenschnitt.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern im grünen Bereich, der NDR Garten-Podcast.
Wir werden uns heute dem Thema widmen, nämlich dem Rosenschnitt.
Mhm.
Muss man ja jährlich machen. Ist so wie Winterreifen aufziehen, abziehen. Trotzdem ist das eine Sache, die wichtig ist, weil wir damit jetzt natürlich die Weichen stellen können und später davon profitieren und dann auch schöne Blühpracht zu einem späteren Zeitpunkt haben. Und das ja im Gartenjahr muss man natürlich immer so ein bisschen voraussauen. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die muss man jetzt machen.
Genau.
Aber wir stellen jetzt die Weichen für die Zukunft. Und ihr seid hier richtig bei Im grünen Bereich, dem NDR Garten Podcast. Und wenn ihr euren Garten liebt, dann seid ihr bei uns genau richtig, denn wir begleiten euch durchs Gartenjahr.
Wie teile ich eine Staude? Welche Pflanze ist pflegeleicht und robust? Und auch, wie bremse ich jetzt schon den Giersch aus? Wir beantworten eure Fragen und das Beste, jetzt gibt's wieder wöchentlich eine neue Folge in der App ARD Sounds.
Du bist ja Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und mein ewiger Begleiter im Garten.
Ja.
Und wir haben ja schon vor rund 2 Wochen den Frühlingsschnitt gemacht.
Mhm.
Da steht ja natürlich die Blühkraft im Fokus.
Mhm.
Aber welche Faktoren außer der hübschen Optik zwingen uns denn jetzt noch zu einem Rosenschnitt?
Die Gesundheit natürlich. Der Gärtner spricht von oder aus phytosanitärer Sicht davon, dass man durch den richtigen Schnitt hier auch die Ausbreitung von Krankheiten zum optimalen Zeitpunkt, also jetzt, unterbinden kann. Beispiel echter Mehltau. Die Überwinterung findet ja statt auf vielen Gehölzen in den auf den Knospen Schuppen. Und wenn man da jetzt schon dafür sorgt, dass sich das nicht weiter ausbreiten kann, indem man gezielt zurückschneidet, ist es ganz schön viel wert. Und wir haben später gesunde, kompakte Pflanzen. Und das wollen wir ja auch einfach in der Regel haben. Darum ist der Schnitt eben auch ganz wichtig. Und die Erhaltung der Blühwilligkeit, der Blühkraft, der Vitalität. Wenn man, das sage ich jedes Mal, aber das stimmt ja auch, wenn man uns auch verjüngen könnte durch einen vernünftigen Schnitt, wäre das eine tolle Sache.
Jetzt aber eine Frage. Schau dich mal in meiner Nachbarschaft um, weil man hat ja die alte Faustregel,
ja,
die Forsythie blüht, soll man schneiden. Jetzt schau dich hier mal um. Hier ist nicht eine Forsythie in der Nähe.
Genau so ist es. Forsythien sind erstens aus der Mode gekommen, das darf man nicht vergessen. Und man muss grundsätzlich sagen, dass man sich früher in alten Zeiten vor klimatischen Veränderungen immer an der Forsythienblüte orientiert hat. Dann wusste man, jetzt ist Zeit für den Rosenrückschnitt. Allerdings in Zeiten der Klimaveränderung hat sich die Blüte der Forsythie ja auch ein bisschen nach vorne hin entwickelt, ne? Und man darf auch nicht sagen, es gibt einen pauschalen Schnittzeitpunkt, der ist in der Regel Mitte März bei den Rosen und damit fertig. Eine Rose in Bayern blüht zum ganz anderen Zeitpunkt als bei uns im Norden.
Mhm.
Das spielt natürlich eine Rolle, je nach Region und Witterung, etwas früher oder später. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass im Laufe des Monats März in der Regel in nördlichen Gefilden ab Mitte März die Zeit zum Frühjahrsschnitt gekommen ist für öfter blühende Rosen. Darum ist es jetzt genau richtig.
Und jetzt können wir uns aber erstmal in das Thema stürzen und beginnen da mit den Basics zum Thema Rosenschnitt. Und der Rosenschnitt beginnt natürlich immer, dass wir zur Pflanze gehen, aber auch, du sagst ja immer, das ist wichtig, bisschen Desinfektionsmittel, damit die Schere sauber ist.
Perfekt. So trägt man schon dazu bei, dass nicht unbedingt irgendwelche Krankheitserreger weitergetragen werden. Und du hast auch ein Bioöl hier. Das ist sehr gut. das sich wunderbar abbaut. Und wenn man damit schneidet, belastet das weder die Umwelt noch alles andere. Und es birgt auch noch. Die Rosenschere freut sich wirklich.
Ja, guck mal.
Siehst du, mir geht gar nicht.
Ja, das ist aber nur die eine, weil du hast mir ja schon einen kleinen Tipp gegeben. Und zwar, dass man eine zweite dabei haben soll. Dazu dann aber später mehr. Auf was muss ich bei den Handschuhen achten?
Am besten sind auch, wenn man sehr, sehr heftig alte Rosen hat, sage ich immer wieder, die doch sehr pieksig sind, dass man dann richtig gute Lederhandschuhe trägt. Die schützen einen schon, weil das manchmal doch schon ganz schön durchgeht. Ne? Also ich sag mal, die sind so bewährt mit Stacheln. Viele sagen ja auch Dornen. Wir haben ja schon mal über die Definition gesprochen.
Ja, da gab es Ärger.
Ja, dass sie so durchgehen durch den Handschuh, dass man da echt aufpassen muss. Und denkt bitte bei der Gelegenheit auch gerne an eine Tetanusimpfung. Ich habe neulich festgestellt, meine war auch nicht mehr so gegeben, der Impfschutz, dass man da vorm Schnitt im Garten unbedingt den nochmal aufruft.
Ja, okay, dann schaue ich mir jetzt mal diese Rose an. Und da sehe ich ja schon, ursprünglich würde ich sagen Knospen, aber ich weiß ja, es sind Augen.
Genau, also diese Knospen am Stiel, das hört sich jetzt ein bisschen lustig an. Das sind quasi genau das, was du beschrieben hast, diese Augen. Und die zeigen ja auch immer in eine bestimmte Richtung. Und darauf, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sollte man eigentlich auch achten, wobei das in vielen Fällen gar nicht notwendig ist. Aber da kommen wir auch noch mal kurz drauf zu sprechen.
Okay, dann lass uns mal mit dem Schnitt beginnen. Und du hast mir schon mal gesagt, die Augen sind letztendlich der Indikator, wo wir die Rose wirklich schneiden.
Genau so ist das. Aber man muss Folgendes dazu sagen. Man findet in vielen Rosenbüchern und in vielen Anleitungen so ein definiertes Anspruchsdenken, wie viele Augen, also Knospen am Stiel, man stehen lassen soll und welche Richtung diese zeigen sollen. Da würde ich sagen, das verunsichert doch sehr viele Gartenfreunde. Man sollte sich davon nicht ins Boxhorn jagen lassen, denn es ist wirklich so bei den Rosen, sie verzeiht nahezu jeden Schnittfehler. Und die Natur findet ihren Weg und Pflanzen wachsen grundsätzlich immer dahin, wo das Licht herkommt. Und würde man sich zu lange, gerade bei unempfindlichen Kleinstrauchrosen, bodendeckenden Rosen, mit diesen Techniken aufhalten, dann würde man vielleicht eine Rose in einer Stunde schaffen. Damit ist keinem geholfen. Und wenn man da mit starker oder wie soll ich sagen, mit einem scharfen Schnittwerkzeug reingeht, muss man nicht auf alles achten. Keine Angst, das wächst sich alles wieder zurecht.
Danke schon mal. Ich glaube, da erleichterst du einige von uns Hobbygärtnern.
Ja.
Und dann würde ich doch hier bei diesem braunen Holz schon mal vermuten, das kann ich vermutlich wegschneiden.
Richtig. Oder? Man kann sagen, dass totes, krankes und sich kreuzendes Holz immer zuerst entfernt werden soll. Also sich kreuzendes bedeutet in diesem Fall nach innen wachsendes Äste, die übereinander liegen. Und diese Scheuerstellen führen dazu, dass die Triebe ebenso quasi durch die Scheuerstellen dazu neigen, krank zu werden, Rindenflecken zu bilden. Und das muss raus, ganz wichtig.
Kapiert. Wo setze ich die Schere an?
Man macht das grundsätzlich so, dass man ein bisschen schräg schneidet. So einen halben Zentimeter über einem nach außen gerichteten Auge. Aber
erstmal das Totholz.
Genau, erstmal das Totholz rausnehmen. Wichtig ist, dass es luftig nach außen, wie man so schön sagt, nachwachsen.
Ich habe jetzt hier die Verzweigung. Wo muss ich da hin? So anderthalb Zentimeter, ein Zentimeter?
Da bleibst du jetzt einen halben Zentimeter da einfach rausschneiden. Und dann bilden sich aber auch ansonsten sogenannte Adventivknospen, Ersatzaugen. Und das ist kein Thema. Grundsätzlich, kräftige Triebe dürfen etwas länger bleiben. Dünne werden stärker zurückgeschnitten. Man muss dazu sagen, dass man auch in vielen Bereichen, denken wir an die öfter blühenden Strauchrosen, alle 3 bis 4 Jahre, manchmal auch erst nach 5 bis 7 Jahren Verjüngungsschnitt durchführt, Haupttriebe auch Boden nach rausnimmt. Alte, vergreiste Triebe.
Jetzt habe ich hier so einen Spaddel liegen, ne? Das heißt, ich gehe bis zum letzten Auge und schneide da.
Du kannst es auch sehen. Guck mal hier oben. Ist auch viele schon schwarz verfärbt, dunkel. Das ist tot und krank. Und von daher gucken wir jetzt, wo ist das Gewebe grün? Und im Zweifel lieber zu stark zurückschneiden als zu wenig zurück.
Okay, und dann sagst du schräger Schnitt. Wie viel Zentimeter nochmal zurück?
So ein halber. Das reicht vollkommen aus. Rausnehmen und fertig. Wächst sich alles wieder zurecht.
Ja, es ist noch ein bisschen grün, aber ich mache jetzt da nochmal den Schnitt, wo du gesagt hast, dass es schon tot ist.
Siehst du von innen? Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, es war ja ganz schön kalt im Winter.
Ja.
So ein Gehölz kann aber eine Menge ab. Weißlich-grün ist gut, bräunlich ist abgestorben. Und weiter unten schneiden ist in dem Fall gut. Lieber zu stark schneiden als zu wenig schneiden. Und auch wie beim Obstbaumschnitt, je stärker der Rückschnitt, desto kräftiger ist der Neuaustrieb.
Ich tue mich ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer mit dem, was kommt raus, was bleibt drin. Kann ich eine Rose auch kaputt schneiden?
Nein, grundsätzlich geht das nicht. Es sei denn, man schneidet unterhalb der Veredelungsstelle zurück. Das macht man aber nur, wenn man vielleicht ein bisschen zu viel Tee getrunken hat. Aber ansonsten wird da nichts passieren. Und zöger nicht zu lange. Nicht zu lange nachdenken, zumindest beim Rosenschnitt nicht mehr. Es gibt Menschen, die gucken auf einen Trieb. Das machst du natürlich nicht. Länger als 10, 20 Sekunden, das ist Quatsch. Lieber gezielt schneiden und lieber zu viel zurücknehmen, als gar nicht schneiden.
Hör ich Licht hier aus.
Wunderbar, genau richtig.
Mhm. Ab und zu piekst schon noch, aber deine Handschuhe sind wirklich gut. Was muss ich so im Fachhandel für so gute Handschuhe ausgeben? Also, dass die dornresistent sind?
Naja, ich kaufe manchmal doch ganz gerne so im Jagdzubehandel auch, weil die da auch schon gute Handschuhe haben. Man kann da schon bis zu 150 Euro ausgeben, aber es reichen auch Handschuhe für 10, 20 Euro. Da bekommt man auch recht feste. Und wenn man nicht so ganz starke Strauchrosen hat, die wirklich sehr pieksig sein können, dann reichen auch Billigmodelle und die kriegt auch unter 10 Euro.
Kleiner Tipp, ich schneide ja ab und zu auch mal andere Rosen ohne deine Handschuhe. Ja. Die aus dem Baumarkt, die sind nicht so gut. Hier noch?
Perfekt, da auch. Ja. Genau. Und du merkst schon, je öfter man schneidet, umso leichter geht es von der Hand. Und wenn sich eine gewisse Routine entwickelt hat, kann man gar nicht mehr aufhören. Das ist eine feine Sache. Also immer bei der Arbeit bleiben.
Mhm. Da noch.
Ja, und man sieht auch wunderbar auch hier wieder, wie viel Totholz eigentlich mit drin ist, wie viel durch den Winter belastet ist. Und da muss man jetzt einfach ran. Und darum ist dieser Schnitt so wichtig. Und man darf nicht vergessen, die Phytohormone kommen in Wallung. Ist ja bei uns auch mit den Frühlingsgefühlen nicht anders. Und darum darf man eben auch nicht vergessen, der gezielte Schnitt zum richtigen Zeitpunkt, der fördert einfach eine optimale Blüte. Und eben auch dieser Zeitpunkt ist wichtig. Das sind keine radikalen Schnittmaßnahmen. Sie sorgen dazu oder dafür, dass im Rahmen des Pflegeschnitts einfach sich tolle, schöne, neue Pflanzentriebteile entwickeln.
Und guck mal, da ist noch dieser kreuzende.
Ja.
Wo schneide ich den jetzt weg?
Also.
Weil die wachsen ja beide so leicht nach innen.
Genau, und dann nimmt man einen starken raus.
Hier?
Und da nicht zu lange überlegen, rausschneiden.
Fertig. Und den dann einfach wieder so 1,5 Zentimeter über der Gabelstelle, wie du gesagt hast. Mhm. Und dann ist der andere quasi weg?
Richtig, da kann dann überhaupt nichts passieren.
Kann ich da was falsch machen, wenn ich den falschen Ast schneide?
Nein. Grundsätzlich würde ich immer intuitiv handeln. Wenn man sagt, Mensch, der gefällt mir besser als der andere. Es kann nur einen geben, nimmt man den raus und man sagt, rein optisch stört er mich am meisten, raus damit und fertig. Und dann kann da überhaupt nichts mehr passieren.
Ist gut. Man wird wirklich immer mutiger. Okay, dann fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Man kann eigentlich nicht falsch schneiden. Mhm. Zu wenig schneiden, das ist vielleicht nicht optimal. Mhm. Gutes Werkzeug ist nicht verkehrt. Wir haben es vorher nochmal desinfiziert und mit einem Bioöl eingeölt. Darauf hast du geachtet. Mhm. Dann sagst du, die Augen sollen ungefähr 1/2 Zentimeter über dem Auge schneiden wir. Und das Auge soll nach außen gerichtet sein. Mhm. Und die in sich verzweigten Äste, da entscheidet man sich einfach für einen und schneidet den dann auch passend ab, damit nicht mehr geschuppert wird. Und dann ist mit dem Rosenschnitt eigentlich schon alles durch und zu zaghaft sollten wir auf jeden Fall nicht machen.
Richtig. Gute Rosenschere. Eine handliche Säge braucht man natürlich auch oftmals bei besonders stark triebigen Rosen. Und auch eine Astschere ist manchmal auch ganz gut. Und dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Passendes Werkzeug bereitlegen, je nachdem, welche Rosen man hat. Und dann kann eigentlich wirklich nichts mehr passieren.
Ja, doch, da ist mir gerade was passiert. Thomas, mein Ärmel hängt an der Rose. Kannst du mir mal helfen da? Jetzt nochmal sagen können, trag keine zu großen Klamotten beim Rosenschnitt, das schadet. Nee,
aber du kannst es tragen, das sieht schon ganz schick aus.
Jetzt so nach dem Schnitt hat die Rose irgendwie gar keine Blätter mehr, ist das richtig?
Völlig egal. Manchmal haften uralte Blätter noch an, auch aus dem letzten Jahr. Die haben ja gar keine Funktion mehr. Wenn man das jetzt zurückschneidet, sich neue Triebe mit neuen Blättern entwickeln, ist das überhaupt kein Problem. Lass uns noch einen Punkt einsprechen, den hatte ich noch ganz vergessen. Wenn wir belastetes Laub hatten, oder Triebe, ich habe ja eben vom Mehltau gesprochen, oder vom Laub, wo vielleicht irgendwelche pilzlichen Blattfleckenerreger drauf waren oder Rinnenflecken, ab damit in die Biotonne, das reicht aus, nicht vor Ort häckseln, nicht ins Beet zurückschmeißen, das ist wichtig, nicht vor Ort belassen und dann kann eigentlich nichts passieren, dann werden sich auch keine Krankheiten im Beet ausbreiten. Biomüll reicht in der Regel aus, weil die Temperaturen dann hoch genug sind, wenn das professionell aufbereitet wird, fertig. Und dann hat man gesunde, schöne, neue Rosen.
Und weil einige von den Trieben so ein bisschen dicker sind, hast du noch mal so ein kleines Besserwissen für uns, wie wir beim Schnitt noch besser vorgehen können.
Ja.
Garten besser wissen.
Und da gibt es jetzt erstmal noch so ein bisschen kleines Insiderwissen. Und da kann ich ja schon mal euch kurz was beschreiben, was Thomas hier macht, was für ihn ganz selbstverständlich ist, für mich aber schon bemerkenswert. Thomas arbeitet gerade mit zwei Scheren. Und zwar hat er einmal seine kleine, ich glaube, das ist eine Bypass-Schere.
Genau.
Und dann hast du noch eine große Schere. Erklär uns mal, warum das gut ist.
Ganz einfach. Also wenn ich jetzt meine dünne und ergonomisch gut ausgeprägte Schere verwende, dann habe ich die etwas kleinere für die dünnen Triebe und dann habe ich noch die andere für die etwas dickeren Triebe. Und das ist nicht nur aus ergonomischer Sicht sehr wichtig, das schont auch die Gelenke und die müden Knochen des Gärtners und man hat eine sauberere Schnittführung, mit der man im Alltag besser klarkommt.
Und die hast du auch noch gesagt, die kleinere Schere wird nicht so belastet, wenn wir damit jetzt versuchen, irgendwie so ein riesen altes vertrocknetes Holz abzuschnippeln.
Und das ist ein grundsätzliches Gärtnerproblem, dass man immer mit der kleinsten Schere versucht, die dicksten Äste durchzuschneiden. Das wird nichts. Bestenfalls brechen bei Billigmodellen dann gleich die Griffe ab. Und das sollte man tunlichst vermeiden, weil das auch extrem auf die Hände geht.
Und dann ist noch was, was du wieder so als ganz selbstverständlich siehst. Wir nehmen den Podcast ja heute vormittags auf und da hast du auch gesagt, aus einem bestimmten Grund.
So ein sonnig, schöner Tag, Frühlingstag wie heute ist ideal, wenn die trocknen sind. Die Pflanzen schön abgetrocknet aus dem Vormittag gegen Mittag reingehen, die Sonne nicht zu stark scheint, haben wir auch ein geringeres Infektionsrisiko. Das gilt auch für spätere Schnitt- und Pflegeschnitttermine allgemein zum späteren Zeitpunkt. Abgetrocknete Pflanzen sind immer gut. Da heilen die Schnittverletzungen wesentlich besser. Wir haben nicht so die Gefahr von Pilz und anderen Infektionen. Und darum ist so ein schöner, trockener, sonniger Vormittag eigentlich ideal. Und das gilt auch später, wenn wir noch während der Vegetationsperiode schneiden. Immer dran denken, ein trockener, schöner Tag führt dazu, dass Schnittverletzungen besser heilen.
So, und den dritten Tipp, da müsste ich jetzt eigentlich mal kurz an etwas rütteln. Denn Thomas hat hier neben uns einen kleinen Eimer dabei mit, ich kenne dich ja immer, das ist wahrscheinlich Reifekompost und Hornspäne, deine Allzweckwaffe.
Richtig, Kompost ist eigentlich immer das Beste, vor allen Dingen, wenn man ihn selbst hergestellt hat, dann weiß man, was man hat. Und für roundabout 1 Quadratmeter im Rosen- und Pflanzbeet, wenn man den versorgt mit 2 bis 3 Litern Kompost plus eine Handvoll, das entspricht 50 Gramm Hornspänen, dann hat man schon viel getan, dass die Pflanzen später Kraft haben, für einen guten Austrieb, gut regenerieren, dementsprechend wohlfühlen. Das ist eigentlich ideal. Rosenpflanzen sind aber auch Hochleistungssportler. Die brauchen echt viel, um in die Puschen zu kommen. Also viel Nährstoffe und darum ist es also wichtig. Also Dünger. Und Ende März, im April ist eigentlich die richtige Zeit für die erste Gabe gekommen. Wobei das Düngen auch immer so ein bisschen eine Philosophie ist. Organisch ist wichtig, mineralisch kann auch gut sein, weil die Dünger schneller wirken. Organisch oder eben auch mit einer Mischform, man kann das machen, wie man möchte. Aber grundsätzlich ist ein organischer Dünger, der langsam wirkt über die ganze Vegetationsperiode mit viel organischer Masse im Boden, immer optimal. Und gerade Rosen wissen das überaus zu schätzen.
So, dann sage ich schon mal vielen Dank für dein Gartenbesserwissen.
Gerne.
Und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar der Podcast Ein Zimmer für uns allein. Da treffen sich 2 Frauen aus 2 Generationen und behandeln Themen, die Frauen betreffen. Also egal, ob gewollt oder ungewollt. Die Frauen sprechen über ihre Struggles oder ihre Probleme in verschiedenen Generationen. Also was sich verändert hat oder vielleicht verbessert hat oder verschlechtert hat für die Rolle der Frauen. Und Host Paula Lochte empfängt in jeder Folge 2 Frauen, die sich nicht kennen, von unterschiedlichen Generationen geprägt wurden, aber ein Thema eint. Der Podcast Ein Zimmer für uns allein stellt die Generationenfrage, könnt ihr jetzt schon hören, in ARD Sounds. Jetzt haben wir ganz viel über den grundsätzlichen Rosenschnitt geredet. Dabei ist es ja gar nicht so selbstverständlich, weil es gibt ja nicht die eine Rose, sondern ganz viele verschiedene Typen und die haben alle einen eigenen Schnittcharakter. Wir sind jetzt meistens an der Edelrose entlang gegangen, das habe ich schon verstanden, da wissen wir, stärker schneiden für große Blüten. Aber welche Typen von Rosen gibt es denn noch?
Du hast es schon genannt, Edel-, Beet- und Zwergrosen werden ja so grobe Richtung ähnlich geschnitten. Je tiefer der Rückschnitt, desto weniger, aber dafür stärkere Triebe werden gebildet. Das gilt im Prinzip für alle. Wir sind jetzt bei den öfter blühenden Rosen wohlgemerkt. Und das ist eigentlich das Gros der modernen Gartenrosen, die wir so kennen. Ganz unproblematisch, wirklich völlig simpel, ist der Schnitt von sogenannten bodendeckenden Kleinstrauchrosen. Die vertragen sogar den Rückschnitt mit einer Motorsense oder einer Heckenschere. Genau, wir haben ja schon gesagt, starke radikale Schnitte sollen nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder dürfen nicht mehr durchgeführt werden. Aber normale Pflegeschnitte schon. Und wenn wir sowieso Totholz haben, was raus muss, was wir im Idealfall noch ein bisschen im Garten liegen lassen, damit sich die Nützlinge ausbreiten und dort weiter auf die Suche machen können, dann kann eigentlich nichts passieren. Das zum Thema Kleinstrauchrosen. Wer was ganz Unkompliziertes haben möchte, sollte sie jetzt auch noch mal pflanzen. Da besteht überhaupt kein Problem mit. Und man kann sogar sagen, dass sie in der Regel im dreijährigen Rhythmus zurückgeschnitten werden. Jährlich geht das auch. Sie tolerieren, wie gesagt, alles. Und das ist schon mal das Wichtigste. Damit haben wir schon mal einige Rosengruppen oder unterschiedliche Charaktere, so nenne ich die, angesprochen. Dann gibt es auch die öfter blühenden Strauchrosen. Da macht man eigentlich nur einen Auslichtungsschnitt. Die lässt man einige Jahre wachsen. Ein frühzeitiger Rückschnitt verhindert, dass man im Laufe der Jahre eine charakteristische Form hat. Also buschig aufrecht wachsen. Man entfernt bei denen eigentlich nur mit einer kleinen Astsäge alle 5 bis 7 Jahre von unten alte Triebe, abgestorbene und kranke Triebe. Dann gibt es auch die Kletterrosen, die öfter blühen. Die blühen am mehrjährigen Holz, aber auch an diesjährigen Trieben. Da macht man einen leichten Rückschnitt im Frühjahr und da lässt man den Langtrieb, also junge, kräftige, lange Triebe stehen und die Seitentriebe kürzt man auf 4 bis 5 Augen ein. Nicht zu vergessen noch die Hochstammrosen. Die sind nichts anderes als auf Stämmchen veredelte Beet-Edel-Zwergrosen. Die werden nach denselben Regeln wie diese geschnitten. Und im Frühjahr dann eben auf 20 bis 30 cm werden die Haupttriebe eingekürzt. Da muss man auf eine gleichmäßige, runde Kronenform achten. Dann gibt es noch eine Sonderform, das sind Kaskadenrosen. Eine Kletterrose, die auf den Hochstamm veredelt ist. Und dann hat man sogenannte Trauer- oder Kaskadenrosen. Die werden wie Kletterrosen im Frühjahr ganz behutsam ausgelichtet. So, und jetzt gibt es noch eine Ausnahme. Die eimerblühenden Strauchrosen und die eimerblühenden Kletterrosen. Viele historische, also alte Rosen, gehören auch zu den eimerblühenden Rosen. Und die blühen an mehrjährigen Trieben. Die öfter blühenden eben am jungen Trieb, der in diesem Jahr wachsen wird. Und darum, wenn man die Eimerblühenden vor sich hat, werden die praktisch nicht zurückgeschnitten. Abgestorbene, kranke Triebe fliegen raus. Die kann man mit der Säge rausnehmen. Und bei Bedarf kann man die Rosen nach der Blüte auslichten oder in Form schneiden. Schneidet man zu doll jetzt, hat man keine Blüte. Ganz einfach. Und bei den Eimerblühenden Kletterrosen ist es genauso oder ähnlich. Die blühen nur am mehrjährigen Holz. Nicht im Frühling schneiden. Kräftiger Rückschnitt bedeutet keine Blüte im Sommer. Rose nach der Blüte auslichten, abgestorbene kranke Triebe ebenfalls entfernen, fertig. Und damit haben wir alle Rosencharaktere, so nenne ich die jetzt mal, die es gibt, in aller Form, in aller Kürze dargestellt.
Ja, und da könnt ihr sonst auch nochmal in den NDR-Ratgeber surfen. Denn da gibt es auch nochmal Bilder von allem, die Thomas jetzt beschrieben hat. Findet ihr zum Beispiel im Artikel Rosen im Frühjahr richtig schneiden. Da werden die Typen erklärt und es gibt Tipps, wie man das schneidet. Da könnt ihr das nochmal sehen mit den Augen. Oder aber ihr schaut euch an die richtige Pflege für Rosen. Da gibt es dann auch nochmal Gieß- und Pflanztipps zu den passenden Rosen. Absolut interessant. Mhm. Und da fällt mir doch gerade was auf, wenn ich da hinten auf meine Wiese gucke. Ne? Da hinten rechts, siehst du das? Mhm. Da breitet sich schon wieder der Gersch aus. Mhm. Kann ich den vielleicht jetzt, wenn ich mich nicht um die Rosen kümmere, auch schon nebenbei bekämpfen?
Genau.
Also, dass ich jetzt was mache und später der nicht mehr so doll da ist?
Kannst du auf jeden Fall. Er wuchert ja von außen zu. Du hast ein Beet, was hier begrenzt ist. Das ist schon mal gut durch diese Löffelsteinchen. Und du könntest jetzt mit der Grabegabel das Ganze aufgraben und die kleinen Rhizomstückchen, das sind die Wurzelstückchen des Giersches, ausgraben. Die feinen jungen Blättchen, die man dann bald schon sieht, könnte man auch essen. Giersch schmeckt durchaus gut. Bei mir verursacht das allerdings immer leichte Verdauungsstörungen. Vielleicht bereite ich das auch schlecht zu. Könnte man theoretisch also auch so vernichten. Ansonsten würde ich sagen, bitte keinen Spaten verwenden. Wenn man die Wurzelstückchen durchteilt, trägt man zur Verbreitung, zur Vermehrung des Giersches bei. Aber wenn man die Grabegabel, die Forke nimmt und die kleinen weißen Stückchen regelmäßig aufgräbt, das kann man, wenn das partiell begrenzt ist, wie hier bei dir, gut machen, dann verhindert man, dass sich der Giersch weiter ausbreitet und in die Rose hineinwächst. Das würde ich jetzt empfehlen. Weitere Maßnahmen wären Abdecken mit Folie. Das machen viele in bestimmten Bereichen großflächig über einen längeren Zeitraum. Oder das Totmähen, sodass die Pflanze quasi irgendwann sich tot wächst, wenn sie regelmäßig gemäht wird. Das wären so die Möglichkeiten. In diesem Fall ist es mit Aufgraben gut getan und ich denke, dann kriegst du das wir haben in einer halben Stunde Zeitfaktor gut in den Griff.
Ja, das ist doch immer ganz praktisch, wenn man mal so einen kleinen Seitenblick macht, weil wir haben natürlich immer ein Schwerpunktthema, aber es gibt ja immer noch was, was nebenbei aktuell im Garten ansteht, und das ist ja doof, wenn wir uns nur um eine Sache kümmern. Mhm. Wir wollen ja auch den Blick aufs ganze Garten ja machen, und wenn ich da sehe, der Löwenzahn da hinten, liebe Karnickel, kommt vorbei, ihr seid hier, herzlich willkommen.
Ja, und Unkraut ist ja auch wichtig, darum würde ich sagen, sprecht nicht von Unkraut und Ungras, sondern lieber von Spontanvegetation, da haben wir alle was da.
Beikraut, wie du sonst immer so schön sagst.
Klingt schöner.
Und ich kann auch schon sagen, ich habe mal auf die Themenplanung geschaut. Im April werden wir auf jeden Fall noch eine Folge zum Thema Unkraut machen. Mhm. Also da widmen wir uns dem Giersch dann auch auf jeden Fall nochmal etwas genauer. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt schon langsam überleiten Richtung Ende. Thomas, da kann man wieder Folgendes machen. Ihr könnt uns eure Fragen stellen, zum Beispiel, wenn ihr den Unterschied zwischen Stiefmütterchen Primel und Bellis wissen wollt. Was wäre das, Thomas?
Mhm. Ganz einfach. Also Stiefmütterchen Violen kennt man, oder auch die Verwandten, die Hornveilchen, und die Bellis, die kennen wir auch, deutscher Name.
Blume.
So ähnlich. Die Gänseblümchen werden auch als Bellis bezeichnet. Das ist manchmal praktisch mit dem botanischen Namen. Die sind an allen Sprachen gleich. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, mailt uns an garten@ndr.de.
Das hat auch Sabine aus Wuppertal gemacht. Die wollte was wissen zum Thema Rosmarin und Schädlinge. Die hat uns geschrieben, dass sie eine Rosmarinpflanze und auch eine marokkanische Minze hat, die sie überwintert auf der großen Terrasse im Topf, ohne Probleme, aber immer wenn er frisch ausgetrieben hat, dauert das nicht lange und so punktförmig hellgrün-gelb wird er dann. Mhm. Und sie fragt, ob das Insekten sind oder was kann man dagegen tun?
Mhm. Oftmals sind das in der Tat Insekten. Das können natürlich auch alle möglichen Tierchen sein. Läuse, Spinnmilben, das ist ein großes Problem. Bei der Minze haben wir auch bestimmte Käferchen, die auftreten könnten. Das Einfachste ist immer, stark zurückzuschneiden. Dann treibt die Pflanze, wenn sie den Frost überstanden hat, ich denke an Rosmarin, immer wieder durch. Minze übersteht alles. Ansonsten würde ich empfehlen, wenn man etwas machen möchte mit Inhaltsstoffen, die unbedenklich sind, dann kann man Pflanzenschutzmittel verwenden, die nur in dem Anwendungsgebiet, in dem sie zugelassen sind. Bei Rosen würden mir einfallen, bestimmte Orangenölpräparate, die dort eine Zulassung haben, dann duftet die Pflanze auch noch gut. Und durch den ölhaltigen, völlig unbedenklichen Aufsprüheffekt hat man diesen Desauger in den Griff gekriegt. Es gibt aber auch zum Beispiel bestimmte Rapsölpräparate, die eine Zulassung haben, die auch gut wirksam sind. Wichtig ist nur, dass man auf eine gute Benetzung achtet und dann kriegt man die Sauger gut in den Griff. Und Rapsöl ist ja eine feine Sache an solchen Pflanzen, gerade die Präparate. Man spart sich später in der Küche sogar das Öl, wenn man die Zubereitung mit bestimmten Gerichten hat und den Rosmarin obendrauf legt.
Ja, das ist doch smart. Smart ist es auch von euch, wenn ihr die nächste Folge von Im grünen Bereich hört. Die machen dann wieder Ralf und Martina und bei denen geht es um das Teilen von Stauden. Vielleicht habt ihr ja auch einige Stauden im Garten, die nicht mehr so richtig in die Puschen kommen, nicht so toll blühen und wie früher schon so ein wenig vergreist sind. Dann ist jetzt genau die richtige Zeit, diese Stauden zu teilen. Das ist für die Pflanzen so eine Art Jungbrunnen. Und diese Folge findet ihr bereits jetzt schon in ARD Sounds. Das ist die beste Plattform, um Podcasts und auch das Radioprogramm aller ARD-Sender zu empfangen. Da hört ihr Im grünen Bereich immer zuerst, eine Woche später, dann erst hier. So, Thomas, und jetzt sind wir wirklich mit allem durch. Jetzt können wir einmal durchatmen. Ich muss so ein paar Dornen aus meinen Fingern pulen, weil ein paar haben sich dann da doch reingefressen. Ich habe schon gemerkt, ich habe nicht die besten Handschuhe. Da merkt man es einfach wieder, das Equipment macht's.
Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, oh, jetzt kommen die Hummeln schon wieder durch den Ton geflogen. Weißt du was? Wir arbeiten nicht wie Gärtnern. Das ist eine Philosophie und das ist das Schönste, was man machen kann. Mir geht nicht.
Ja, bis auf diesen Giersch da hinten. Also den,
ja, okay.
Den werde ich, glaube ich, wegarbeiten, weil das ist etwas, was mich schon noch ärgert. Aber ganz ehrlich, jeder Handschlag, den ich im Frühling mache, der mir dann später im Sommer das Garten erleben, das Garten genießen, einen Tick schöner macht, der ist es doch auch wert, oder?
Absolut. Und so einen alten Gärtner wie mich, den interessiert gar nicht den Fluch des Giersches, hätte ich bald gesagt. Man erinnert sich nur an die schönen Dinge. Und für mich gibt es nur die schönen Dinge im Garten.
Das hast du so toll gesagt. Damit würde ich jetzt einfach die Folge hier heute beenden.
Also, tschüss. Macht's gut. Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Audiothek.